wenn wir Stadtteilentwicklung uns anschauen, auf drei Ebenen tätig sein. Und zwar einerseits, wir müssen uns die Inhalte anschauen, wir müssen uns aber auch die Akteure anschauen und wir müssen uns die Prozesse anschauen. Wenn wir jetzt bei den Inhalten bleiben und ich bleibe jetzt einfach bei dem großen Thema Mobilität, dann denke ich, wenn wir hier mehr an eine gendergerechte Stadt denken, und damit meine ich jetzt nicht nur Frau und Mann, sondern auch andere Bevölkerungsgruppen, sei es Kinder, sei es ältere Menschen, dann glaube ich, wenn wir das wirklich durchdeklinieren und durchdenken, dann ist da schon mal ganz viel erreicht.
Nachhaltigkeit ist das Gebot der Stunde. Alle Zeichen stehen auf grün. Viele Unternehmen stehen gerade jetzt vor großen Entscheidungen und Weichenstellungen für ihre nachhaltige Zukunft. Nachhaltiges Wirtschaften kann nur dann gelingen, wenn soziale, ökologische und ökonomische Belange in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Transform to Green ist der Nachhaltigkeitspodcast für EntscheiderInnen und grüne PionierInnen in Unternehmen. Wir zeigen, wie Nachhaltigkeit funktioniert. Dafür holen wir ExpertInnen vor das Mikrofon, die für sich und ihre Unternehmen bereits Lösungen gefunden haben.
Im 11. Ziel für nachhaltige Entwicklung geht es um nachhaltige Städte und Gemeinden. Das heißt also, Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig zu gestalten. Bei diesem Ziel spielt die Raumplanung natürlich eine sehr wichtige Rolle. Denn schließlich geht es darum, vorhandene Flächen bestmöglich und vor allem auch unter Einhaltung der Unterpunkte des 11. Ziels zu nutzen und zu verplanen. Also zum Beispiel barrierefrei zu werden, für nachhaltige Mobilität zu sorgen und die Flächenversiegelung zu begrenzen. Interessanterweise greift man hier auch gerne auf ältere Denkansätze zurück, sei es die 15-Minuten-Stadt oder die Kretzelbelebung. In unserer zweiten Folge haben wir uns mit einer Raumplanerin unterhalten und wollten herausfinden, wie man nachhaltige Städte am besten konzipiert und was es dazu braucht. Dr. Claudia Nutz ist Raumplanerin und Entwicklerin und war maßgeblich zum Beispiel an der Konzeption der Seestadt Aspern beteiligt. Mit ihr haben wir darüber gesprochen, wie denn tatsächlich die Praxis aussieht und was es wirklich braucht, um nachhaltig zu bauen. Und es geht nicht immer darum, autofreie Städte zu bauen, vielmehr vernünftige und an den Bedarf angepasste Lösungen zu finden. Mein Name ist Elisabeth Rudolph. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Transform to Green, dem Nachhaltigkeitspodcast von Business Circle. Herzlich willkommen, Frau Nutz. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Frau Nutz, Sie beschäftigen sich ja schon seit vielen, vielen Jahren mit Nachhaltigkeitskonzepten, auch in der vor allem in der Raumentwicklung. Im Moment nimmt das eine ganz, ganz enorm große Dynamik an. Überrascht Sie das?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich durchaus ein bisschen skeptisch noch, weil ich mir denke, wir diskutieren schon sehr lange über Nachhaltigkeit. Das ist ja ein sehr altmodischer Begriff in dem Sinn. Zwischendurch haben wir über Smartness diskutiert. Jetzt reden wir über Klimafitness. Ich denke schon, also mal schauen, was da wirklich kommt. Ich habe schon das Gefühl, dass sich etwas verändert, dass sich Handlungsweisen verändern. Wir haben ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass es immer wieder auch wirklich herausragende Projekte gibt, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auch intensiv beschäftigen. Aber im Grunde glaube ich, der Druck kommt jetzt, glaube ich, sehr stark über diese EU-Taxonomie. Und ich sage einmal, schauen wir mal, was da kommt und was wirklich übrig bleibt von dem, was jetzt einmal erwartet wird oder geschrieben wird.
Das überrascht mich jetzt, weil es doch sehr skeptisch ist. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass Sie mir sehr euphorisch sagen, ja, ja, endlich tut sich was.
Ich glaube, die es machen wollten, machen es eh schon länger. Und die jetzt müssen, die tun es halt, weil die Rahmenbedingungen da sind. Aber ich bin nur ein bisschen unsicher, inwieweit die Rahmenbedingungen dann auch wirklich so sind, dass man sagt, das ist jetzt wirklich eine Verbesserung und das ist nicht nur eine Neuinterpretation anderer, also vergangener Inhalte. Das finde ich, darf man sich schon jetzt einmal noch ein bisschen anschauen.
Ja, ja, absolut. Also ich glaube auch, so wie Sie gesagt haben, viele oder denen es wichtig war, die haben ohnehin schon etwas getan. Und jene, die jetzt etwas tun müssen, naja, die müssen halt ins Tun kommen. Und die Frage ist dann immer, wie nachhaltig ist dann auch das Tun? Also das ist dann immer so die Frage, die ich mir nämlich auch dabei stelle. Wird das dann auch in 20 Jahren noch nachhaltig sein, wenn man jetzt bei diesem Begriff auch bleibt? Oder ist das dann eine Eintagsfliege, eben weil man gezwungen wird, mehr oder weniger gemäß der EU-Taxonomie zu handeln?
Nee, ich glaube, das ist ja generell die Schwierigkeit, die wir in unserer Branche haben. Also jetzt in der, ich bin ja ausgebildete Raumplanerin, in der Raumplanung nur mehr wie in der Immobilienwirtschaft, würde ich jetzt einmal meinen, dass wir ja keine absolute Wahrheit haben. Das heißt, wir wissen ja nicht, was ist richtig und was ist falsch. Ich gehöre zu denjenigen, die behaupten, auch die Menschen, die vor 20 oder 30 Jahren oder 40 oder 50 Jahren in unserer Branche tätig waren, waren ja auch nicht aufs Zerstören aus, sondern waren ja auch im Grunde welche, die positiv gestalten wollten. Und ich glaube, so geht es uns heute auch. Und die Problematik, ob wir das Richtige tun, der müssen wir uns einen guten Teil halt auch stellen und wissen auch nicht, ob wirklich alles, was wir da tun, richtig ist. Und in 20 Jahren werden wir hoffentlich gescheiter sein, aber sich ganz sicher auch auf das eine oder andere einen anderen Blick auf die Dinge haben. Also ich finde, das ist immer schwierig, sozusagen im Hier und Jetzt diese Nachhaltigkeit absolut zu beurteilen. Ich glaube, ein paar Dinge, auf die können wir uns einigen. Wir verbrauchen zu viel und da müssen wir einfach einen Hebel entwickeln.
Sie sind ja Raumplanerin oder Raumentwicklerin. Welchen Beitrag kann jetzt die Raumentwicklung leisten, um zukünftig nachhaltig zu bauen?
Ja, das ist natürlich ein bisschen eine schmerzhafte Frage, weil im Grunde, was wir heute sehen, sind Mobilitätsstrukturen, sind Raumstrukturen, die nachhaltig, also die wirklich auch durch die Raumplanung geprägt worden sind und die alles andere als nachhaltig sind. Wir haben eine geförderte Zersiedelung, wir haben in vielen Bereichen eine Mobilität, die so eigentlich nicht funktionieren sollte. So, also jetzt ist die Frage, was kann die Raumplanung tun, beziehungsweise was hat sie schon getan? Und da bin ich eine, die sagt, ich finde, was total wichtig für meine Zunft wäre, ist, sich auf die Beine zu stellen. Weil die Raumplaner haben so ein bisschen immer diese Aussage, dass sie sagen, naja, wir wüssten ja, wie es geht, aber die Politik folgt uns ja nicht. Und ich glaube, das ist einfach nur bis zu einem gewissen Grad legitim. Ich glaube, da müssen wir uns wirklich, so wie ich es gesagt habe, auf die Beine stellen, dafür eintreten, an was wir glauben und es auch richtig kommunizieren an die Politik und in die Politik und auch Verantwortung übernehmen und uns nicht auf die Fachperspektive zurückziehen. Das ist, glaube ich, einfach das Wichtigste. Und wenn wir das tun, dann wird sich auch das eine oder andere inhaltliche Thema sicher lösen lassen. Aber im Grunde geht es schon auch wieder darum, die Strukturen, die wir in den letzten 40 Jahren geschaffen haben, einen Gutteil auch wieder rückgängig zu machen.
Was wäre es zum Beispiel? Können Sie da etwas jetzt, haben Sie da konkret etwas im Kopf?
Naja, ich glaube, Paris ist so ein Beispiel. Die zeigen, die bauen wirklich Durchzugsstraßen zurück und verändern damit die Rolle des motorisierten Individualverkehrs in der Stadt. Und das hat massive Auswirkungen. Ich denke mir, also ich fände es in Wien zum Beispiel spannend, darüber zu diskutieren, wie gehen wir mit der Stadtstraße um? Stadtstraße ja, nein. Und ich finde, alleine kann man es auch nicht diskutieren. Also ich kann viele Argumente, ich kann dem schon was abgewinnen, zu sagen, wir brauchen die Stadtstraße, weil wir die Entlastung auch von vielen Ortskernen brauchen. Ich finde, dann muss man aber gleichzeitig auch darüber sprechen, diese Entlastung der Ortskerne auch wirklich zu erreichen. Und das würde dann zum Beispiel einen Rückbau in dem Bereich bedeuten. Also solche Diskussionen, finde ich, wären ganz wichtig, die auch offen und transparent zu führen.
Jetzt ist ja Wien, weil Sie Wien erwähnt haben, bei Paris weiß ich es jetzt nicht ganz so genau, aber ich denke, es ist ähnlich wie in Wien. Jetzt ist ja das öffentliche Verkehrsnetz in Wien ja wirklich eines der besten auf der Welt. Wie schafft man das aber, dass man trotzdem diese Stadt mehr oder weniger autofrei hält? Was kann man hier an der Raumplanung ändern? Also jetzt vom Ist-Zustand auch ausgehend.
Ich glaube gar nicht, dass es das Ziel sein muss, autofrei zu sein. Das ist, finde ich, ein Trugschluss.
Nahezu autofrei.
Das ist halt immer vorgeworfen worden, zu sagen, man möchte autofrei sein. Ich glaube, das muss man gar nicht sein. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns vom Autofahrer, vom ÖV-Fahrer, vom Radfahrer, vom Fußgänger hin zu einem Mobilitätsteilnehmer verändern. Und ich finde, das Klimaticket macht da eh einiges damit. Das ist wirklich schon lange her, da war ich in Skandinavien, und also in Amsterdam konkret, und habe dort gefragt, wie denn das ist mit dem ÖV-Ticket und wie die das machen. Die haben mich angeschaut, so quasi, wovon spricht sie eigentlich? Und haben mir dann gesagt, naja, sie haben eine Karte und mit dieser Karte nehmen sie die Mobilität, die sie brauchen, in Anspruch. Und ich glaube, darum, um diese Grundhaltung geht es, dass ich muss einfach, wenn ich nichts zu tragen habe, wenn ich gut zu Fuß bin, dann muss ich nicht mit dem, und wenn ich keine weiten Strecken habe und wenn es die Möglichkeit gibt, zu Fuß mit dem Fahrrad oder Öffi zu fahren, dann kann ich das auch tun, dann muss ich nicht mit dem Auto fahren. Wenn ich meine Schwiegermutter aus dem Krankenhaus abhole, ist es ganz klar, dass das Auto ein legitimes Fortbewegungsmittel ist. Und ich glaube, aus dieser Selbstverständlichkeit, in dem Fall ist es halt wirklich der Autofahrer, weil er uns die größten, gesellschaftlich einfach die größten Herausforderungen liefert, diese Automatik rauszukommen und sagen, ich fahre immer mit dem Auto, weil ich mit dem Auto fahre. Wenn wir das erreicht haben, dann haben wir schon sehr, sehr viel erreicht. Und ich glaube, dann haben wir schon ein grundlegend anderes Mobilitätsverhalten. Und dann merkt man es eh, glaube ich, stufenweise, dass man das eigene Auto vielleicht nicht mehr braucht, weil es einfach in einem geringeren Umfang ist. Und dann muss es aber auch die Angebote geben, wo ich mir quasi diese Mobilität auch besorgen kann.
Genau, also ich glaube, also autofrei, das war natürlich sehr überspitzt formuliert. Ich glaube, es muss immer an den Bedarf angepasst werden. So wie Sie auch ganz richtig gesagt haben, es gibt Momente, wo man das Auto einfach wirklich dringend braucht, wenn man eines hat. Oder man kann aber den täglichen Weg zur Arbeit auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad oder was auch immer, mit irgendwelchen Shared Devices auch zurücklegen. Das ist, glaube ich, etwas so dieses Umdenken bei jedem Einzelnen, das dann noch gefragt ist. Sie haben die Seestadt Aspern erwähnt, bei deren Entwicklung Sie ja auch maßgeblich beteiligt war. Inwieweit wurden da diese ganzen Konzepte, die Sie vorher angesprochen haben, also Radfahrer, Autofahrer, öffentlicher Verkehr, berücksichtigt und wie ist man dieses Projekt da überhaupt angegangen? Was war da so der große Wunsch eigentlich zu Beginn?
Also einerseits hatten wir den Vorteil, dass wir ein sehr junges Team waren. Das heißt, wir haben eigentlich wenig Erfahrung mitgebracht. Das war durchaus von Vorteil, weil wir uns viel aneignen mussten. Und weil wir dadurch auch, glaube ich, kein Problem damit hatten, auch zuzuhören. Und weil es uns bewusst war, dass wir nicht alles wissen. Und in dem Sinn habe ich die Entwicklung der Seestadt Aspern eigentlich immer als Plattform verstanden. Und so habe ich mich auch bemüht, mit meinen Vorstandskollegen das Unternehmen zu führen. Nämlich, dass wir mehr sind als eine Entwicklungsgesellschaft. Wir hatten die Aufgabe, einfach ein wirklich sehr, sehr großes Stück Land zu entwickeln. Und das betrifft deutlich mehr als uns selbst. Das betrifft ganz viele andere Personen, Lebewesen, Wirtschaftstreibende etc. etc. Und in dem Sinn, glaube ich, habe ich mich einfach bemüht, um das Grundverständnis zu sagen, wir sind diejenigen, die ein Gefäß sind, wo wir auch zulassen müssen, dass hier viele Gedanken und Ideen reinkommen. Aber natürlich sind wir schlussendlich in der Verantwortung, das dann umzusetzen und durchzutragen. Und also insofern hat es zum Beispiel ein Format gegeben, das City Lab, wo wir immer dann gemacht, wenn wir gesagt haben, gut, das ist jetzt eine Fragestellung, von der wir eigentlich nicht wissen, wie wir sie lösen. Also einerseits, glaube ich, ist das schon durchaus besonders, diese Erkenntnis zu sagen, wir wissen es jetzt nicht genau, wie es geht. Und das Zweite ist dann auch zuzulassen und sich Rat zu holen. Und da muss man sagen, das hat eigentlich in der Branche auch wirklich immer super funktioniert, weil es ja auch mit Selbstverständnis ist. Selbstverständlich ist, dass die Leute dann kommen und einen den Rat auch geben. Das hat eigentlich gut funktioniert. Und aus dem heraus ist einfach mehr entstanden, als wir das als kleine Truppe geschafft hätten. Und gleichzeitig, glaube ich, haben wir aber verstanden, dass wir das, was wir uns hier abholen an Know-how und Input, dass wir mit dem auch verantwortungsvoll umgehen müssen und nicht sagen können, danke, dass du mir das jetzt erzählt hast, aber machen tue ich ganz was anderes, sondern dass wir natürlich haben wir nicht immer alles übernommen. Natürlich haben wir bei manchen Positionen einfach eine andere Haltung und eine andere Position eingenommen. Aber ich glaube, bei vielen Dingen haben wir zugehört und haben sie versucht auch umzusetzen. Also das ist, glaube ich, so diese Grundhaltung, die uns viel weitergebracht hat. Das hat natürlich viel mit Mobilität zu tun gehabt. Natürlich haben auch wir zu Beginn die klassischen Lösungen gehabt, wie unter jedem Haus die Tiefgarage, weil wir können es ja nicht anders vermarkten. Und das hat auch bei uns einen Reifeprozess gebraucht, diese Dinge dann zu ändern. Wir haben dann zum Beispiel beim öffentlichen Raum gesehen, dass wir dann irgendwann gesagt haben, wir machen keine Straßenplanung mehr ohne einen Freiraumplaner mit dabei. Also wir haben einerseits hat es Veränderungen im Inhalt gegeben, aber auch im Prozess Veränderungen. Und ich glaube, was auch wichtig war, ist, dass wir uns immer sehr bemüht haben, gemeinsam mit der Stadt hier voranzugehen. Und bei so großen Projekten, glaube ich, geht das auch nicht anders, als dass man da durchaus Hand in Hand auch weitergeht. Wir haben uns international viel angeschaut, was an Beispielen so am Markt war. Und auch da muss man sagen, man kann sich aus jedem Beispiel was mitnehmen. Manchmal ist es das, dass man sagt, genauso will ich es nicht machen. Aber in vielen Fällen ist es so, dass man sich denkt, ja, das ist eigentlich ein super Aspekt und den versuchen wir auch umzusetzen.
Aus Ihrer Sicht und vor allem auch aus Ihrer Expertise, wie geht man denn nachhaltige Stadtentwicklungsplanung an?
Naja, das ist so eine Frage, die ich da jetzt in aller Kürze beantworten soll. Vielleicht probiere ich es mit einem für mich immer wichtigen Dreieck, das ich eigentlich immer anwende in meinen Projekten. Und zwar, glaube ich, müssen wir, wenn wir Stadtteilentwicklung uns anschauen, auf drei Ebenen tätig sein. Und zwar einerseits, wir müssen uns die Inhalte anschauen, wir müssen uns aber auch die Akteure anschauen und wir müssen uns die Prozesse anschauen. Wenn wir jetzt bei den Inhalten bleiben und ich bleibe jetzt einfach bei dem großen Thema Mobilität, dann denke ich, wenn wir hier mehr an eine gendergerechte Stadt denken, und damit meine ich jetzt nicht nur Frau und Mann, sondern auch andere Bevölkerungsgruppen, seines Kinder, seines ältere Menschen, dann glaube ich, wenn wir das wirklich durchdeklinieren und durchdenken, dann ist da schon mal ganz viel erreicht. Ich glaube, was wir auch gesehen haben, ist, wie wichtig diese Quartiersebene ist. In Wien ist es immer die Grätzl-Ebene, die 15-Minuten-Stadt, das ist in der Fachsprache quasi, wo wir dafür sorgen, dass wir eben auch entsprechende Einrichtungen im Quartier haben, dass wir Nachbarschaften bilden können. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Wenn wir auf der Prozessebene schauen, dann glaube ich, ist zum Beispiel das Thema Energie eines, das ich total wichtig finde. Und das Feld der Energieraumplanung gibt es eigentlich erst seit Kurzem, ist aber enorm wichtig und ist vor allem wichtig, dass man es sehr, also schon im Vorfeld beginnt und nicht, wenn ich schon auf der Objektebene bin, weil quasi Energie ein Thema ist, das ich im Netz lösen muss, in der Struktur lösen muss. Und das muss ich quasi dann angreifen, wenn ich wirklich über diese Struktur noch verfügen kann. Ja, und bei den Akteuren, glaube ich, dass die Akteure auch wirklich wichtig sind. Und das war eigentlich das Beginn des Gesprächs, das wir geführt haben, zu sagen, manche, die es schon wollen, machen es eh schon. Und das, glaube ich, ist das Wichtige, dass wir als Branchenakteure den Mut und in Anspruch nehmen und auch die Verantwortung in Anspruch nehmen, einfach es nicht so zu machen, wie wir es schon immer gemacht haben, sondern dass wir versuchen, einfach neue Wege zu gehen. Dann könnte man wahrscheinlich ganz viele inhaltliche Themen noch zitieren. Was momentan eben in aller Munde ist, ist sicherlich das Thema Versiegelung, das Thema Kreislaufwirtschaft, das Thema Biodiversität. Also das alles zählt sicherlich zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Großes Thema Erdgeschosszone, das ist eines der letzten Jahre. Das hat aber wieder viel mit Nutzungsvielfalt und quasi Resilienz auch zu tun. Gibt es mannigfaltige Themen, müsste man sicherlich vertiefend auch noch diskutieren.
Ich möchte auf ein Stichwort eingeben, ich habe eigentlich zwei Stichworte für mich notiert. Eines betrifft die Energieversorgung. Jetzt haben Sie gesagt, man darf das nicht erst auf Objektebene denken, aber wie schafft man jetzt die Verwendung alternativer Energieformen bei einer zukünftigen Planung?
Ich nehme ein altes Beispiel aus der Seestadt, das sich mittlerweile, glaube ich, auch schon eben geändert hat. Da war also das Thema PV, wie schaffen wir mehr Photovoltaik? Und jetzt kann ich natürlich sagen, ja, ich schaue, ob das dann auf den jeweiligen Objekten umgesetzt wird. Oder ich schaffe es, über eine Energieraumplanung oder über entsprechende privatwirtschaftliche Verträge abzusichern, dass eben PV am Dach umzusetzen ist. Sie haben das in den Umweltverträglichkeitsprüfungen ja mittlerweile, die ja große Projekte betreffen, auch immer wieder als Vorgaben drinnen. Und da, das ist, glaube ich, das eine Thema. Und das zweite Thema ist einfach, dass man sich auch überlegen muss, die Dinge nicht immer am kleinsten Glied anzuhängen, weil ich glaube, was wir die letzten Jahre viel gesehen haben, ist, dass dann quasi die Bauträger die Verantwortung hatten, auch Energie zu erzeugen. Und ich finde, der Bauträger ist ein Bauträger, aber kein Energielieferant. Und da Modelle zu finden, zu sagen, die stellen ihre Flächen zur Verfügung, so wie sie einen Stellplatz zur Verfügung stellen oder wie sie eine Wohnung zur Verfügung stellen. Und die können von Energielieferanten in Anspruch genommen werden. Das finde ich dann so spannende Modelle. Die funktionieren aber eben wieder nur dann, wenn ich sie über die Baufelder hinweg denke. Ganz spannend finde ich auch diesen Smart Block in der Geblergasse. Ich habe mir den unlängst einmal angeschaut. Also da einfach zu sagen, es gibt mehrere Baufelder auch im Bestand, die nebeneinander liegen, die unterschiedliche Qualitäten haben und damit auch für einen unterschiedlichen Energiemix sorgen können. Die einen haben Platz für ein Erdsondenfeld, die anderen haben das nicht. Und trotzdem aber von der Kapazität und von den Anschlussleistungen und von der Vernetzung dran zu denken, dass sich andere Baufelder dazuhängen können, das ist das, was ich meine, eben mit nicht nur fürs eigene Baufeld denken.
Also da wird sich sicher in den kommenden Jahren noch einiges tun. Wie sehr waren denn da die vergangenen 2 Jahre eigentlich Treiber? Hat man da besonders viel Innovation festgestellt?
Also was mich, weil Sie am Beginn haben gefragt haben, ob ich eher hoffnungsvoll oder eher skeptisch bin, was mich unlängst sehr hoffnungsfroh gestimmt hat, ist die Aussage von jemandem, der gesagt hat, Unternehmen, die Standorte suchen, fragen ganz gezielt nach der Energieversorgung und auch nach der Möglichkeit einer unabhängigen Energieversorgung. Also insofern haben vielleicht die letzten Wochen noch einmal mehr Einfluss gehabt wie die letzten 2 Jahre. Aber das glaube ich schon, dass das wirklich als ein Riesentreiber ist. Ja.
Sie haben vorher noch die Urbanisierung angesprochen, glaube ich, oder zumindest habe ich es mir in meinen Mental Notes gemacht. Wie sieht es denn mit dieser fortschreitenden oder generell mit der fortschreitenden Urbanisierung aus in puncto Mobilitätskonzepte? Wie kann man das jetzt künftig sinnvoll auch verbinden und wie mitplanen vor allem?
Ja, ich glaube, dass die Mobilität fast noch im Sinne der zunehmenden Urbanisierung ja einfacher ist, weil die große Problematik hat man ja im ländlichen Raum mit alternativen Mobilitätskonzepten, weil dort ist es in der Tat so, dass die Menschen einfach auf das Auto angewiesen sind, da braucht man nicht lange drüber reden. Und einerseits haben wir sozusagen eine sehr zersiedelte Struktur, andererseits haben wir zunehmend urbanere Strukturen. Ich glaube, dass sicherlich der Ansatz der 15-Minuten-Stadt ein guter ist, der sich nämlich auch quasi nicht nur in der Großstadt, sondern auch in Kleinstädten manifestieren lässt und da zu versuchen, mit den entsprechenden Einrichtungen, Versorgungen die Wege zu kürzen, aber auch mit der entsprechenden Gestaltung die Wege attraktiv zu machen.
Darf ich kurz nachfragen, was ist diese 15-Minuten-Stadt?
Also was steckt da im Konzept? 15-Minuten-Stadt gibt es 2 Interpretationen dazu. Die eine ist quasi, dass ich zu Fuß innerhalb von 15 Minuten die wesentlichen Dinge, die ich zum Leben brauche, bekomme. Das heißt, ich kann Semmel kaufen, Brot kaufen, Milch kaufen, kann zum praktischen Arzt gehen, ich kann aber vielleicht nicht zum Spezialinternisten, den habe ich nicht in diesen 15 Minuten. Die Kinder können in die Schule gehen, also Volksschule, und das ist sozusagen dieses Prinzip. Es gibt das erweiterte Prinzip, wo quasi man sagt, innerhalb dieser 15 Minuten, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, das ist dann schon so wieder ein bisschen größeres Gebiet. Aber im Grunde sagt es nichts anderes, als zu sagen, schaffen wir lokale, kleinteilige Quartierszentren, die eine Grundnahversorgung machen. Und das ist, glaube ich, ein sehr taugliches Instrument und also ein gescheites Instrument für die Städte, aber auch für kleinere Städte oder größere Dörfer. Und das reduziert natürlich die Mobilität, ganz klar.
Wenn man jetzt so die gesamte Branche, also es sind ja sehr, sehr viele Akteure, wie Sie auch im Vorfeld erwähnt haben, wenn man jetzt diese gesamte Branche so vielleicht ein bisschen aus der Vogelperspektive anschaut, wie Ihrer Einschätzung nach, was glauben Sie, wie reif ist die Branche für die richtig großen Veränderungen, die jetzt auch anstehen?
Naja, ich denke mir, was mich total hoffnungsfroh stimmt, ist, dass die Branche ja die letzten Jahrzehnte eher eine alte Branche war und es jetzt, finde ich, merkbar einen Generationenwechsel gibt. Ich glaube, das ist eine große Chance für uns, die wir da auch wahrnehmen sollten. Ich glaube, dass die EU-Taxonomie, so skeptisch ich bin, wie sie dann schlussendlich auch wirklich umgesetzt wird, im Grunde goldrichtig ist, weil sie dort ansetzt, wo der Mechanismus dieser Branche funktioniert, nämlich bei rechtlichen Rahmenbedingungen und bei ökonomischen Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass auch die Städte sich auf eine Reise gemacht haben, wo es einfach notwendig ist, dass wir auch unser Geschäftsmodell ändern. Also so dieses Thema der großen großflächigen Gebietsentwicklung, der Versiegelung im neuen Stile ist einfach etwas, das wahnsinnig diskutiert wird momentan und wo wir auch sehen, dass wir da als Branche darauf reagieren müssen und auch wollen, dass die Städte uns zum Teil auch dazu zwingen. Das ist, glaube ich, wird noch mehr werden. Das ist jetzt einmal in den großen Städten angekommen, aber das wird auch in den kleineren dann schlussendlich sein. Und ich glaube, was auch noch ein extremer Treiber ist, ist, dass kaum mehr ein Projekt gibt, das so abläuft, wie es früher abgelaufen ist, nämlich so klassisch eine Projektentwicklung, Projektabwicklung, Vermietung, sondern sie haben eigentlich bei fast jedem Projekt mittlerweile eine große Kommunikation und Moderationsaufgabe mit den Anrainern, mit den Beteiligten. Und das macht natürlich auch etwas mit der Branche und mit der Auseinandersetzung. Das wird uns, glaube ich, noch sehr fordern in den nächsten Jahren, aber ich glaube, das werden wir sehen, dass das, wenn man so will, vielleicht sogar ein neues Berufsbild ein bisschen prägt.
Was glauben Sie, wo werden wir circa in 10 Jahren stehen? Also wie wird sich die Raumentwicklung in den nächsten Jahren weiterentwickeln?
Naja, ich glaube, das sind ein paar Schlagworte, die sind schon gefallen. Also ich glaube, dass es eng, oder es ist de facto so, dass es enger wird mit der Versiegelung von neuen Flächen. Das wird sicherlich zur Folge haben, dass wir viel besser werden mit der Veränderung von Altbestand. Ich glaube, da wird es eine große Verlagerung in dem Bereich geben. Ich glaube, dass wir eben diese Quartiersebene weiter stärken werden. Vielleicht ein Thema, was noch gar nicht thematisiert worden ist. Ich glaube, wir brauchen auch einen anderen Umgang mit dem Thema Landwirtschaft, mit dem Thema, wie ernähren wir uns auch und machen wir das fernab oder machen wir das im Quartier oder in der Stadt oder im Umland. Ich glaube, dass die Energie viel sichtbarer werden wird, weil ich nicht daran glaube, dass wir es schaffen werden, unseren Energiehunger zu reduzieren. Das wird aber bedeuten, dass Energie sichtbarer werden muss, weil wir Flächen dafür brauchen werden, Energie zu erzeugen. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht nur in Infrastrukturangeboten denken, sondern auch zunehmend mehr, was wir zum Teil schon tun, quasi in Managementstrukturen, was ich damit meine, nicht immer gleich neue Infrastruktur schaffen, sondern vielleicht vorher schauen, ob wir mit der alten besser umgehen können. Ich glaube, das wird ein großer Bereich werden. Und für die Raumplanung selber würde ich mir das mir wünschen, dass man sich wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, stolzer als Fachmann oder Fachfrau auch präsentiert und sich nicht immer nur auf die Moderation von Prozessen zurückzieht, sondern ich glaube, es ist einfach wichtig, einen Beitrag zur Diskussionskultur und auch zur fachlichen Untermauerung wieder zu liefern. Und da hoffe ich eigentlich, dass wir das in 10 Jahren wieder in einer neutraleren und ruhigeren und besonneneren Art als heute können.
Ja, das waren jetzt viele Wünsche. Ich hoffe, dass diese auch umgesetzt werden. Aber was mich noch interessieren würde, ist, ich habe gelesen, dass Sie mal auf Weltreise waren. Inwiefern haben Sie da andere Kulturen, andere Länder, andere Bauweisen inspiriert für Ihre jetzige Tätigkeit?
Gar nicht so sehr, glaube ich. Sie ist natürlich total aus einer anderen Zeit, weil wir haben dann ein Around-the-World-Ticket gehabt. Würde man ja heutzutage irgendwie auch nicht mehr machen. Was habe ich da für meinen Job mitgenommen? Das ist eine Frage, die ich mir eigentlich nie gestellt habe.
Vielleicht anders gefragt. Es gibt durchaus Beispiele, wo Sie vorher auch gesagt haben, man nimmt etwas, man schaut sich Dinge ab, die gut funktionieren in anderen Ländern oder Dinge, die in anderen Ländern nicht so gut funktionieren. Also mir fällt da zum Beispiel ganz spontan das U-Bahn oder eigentlich ist es keine U-Bahn, sondern Zug im Nahverkehr mehr oder weniger in Kuala Lumpur, generell in asiatischen Städten ein, die unterkühlt sind, da stellt sich die Frage, ob das wirklich auch so sinnvoll ist. Also so etwas würde ich mir halt auch wünschen, dass man das dann nicht in ein Raumplanungskonzept aufnimmt und sagt, das hat sich so bewährt im Sommer, draußen war es heiß und dann ist es drinnen schön kühl, das nehmen wir mit, weil das ist ja eine Energieschleuder sondergleichen.
Ja, das ist sicherlich ein Thema. Wie gehen wir auch in unserem Breitengraden zukünftig mit dem öffentlichen Raum um? Also nicht nur Züge, sondern eben, es gibt ja Gebiete, wo man, wenn man reingeht, eine Weste anzieht und nicht, wenn man rausgeht, so wie es bei uns ist. Das ist sozusagen der unterschiedliche Zugang. Mir fällt das Sri Lanka ein, aber da haben eher Fenster und Sitze gefehlt in den Zügen. Also da war das mit dem Klima nicht so ein Thema. Wir waren in einigen Ländern, wo es durchaus einen unterschiedlichen Zugang zur ursprünglich beheimateten Bevölkerung gibt. Und es war durchaus spürbar, diese unterschiedlichen Zugänge. Und das ist natürlich schon etwas, was natürlich wieder die Raumplanung sehr stark trifft, die sich ja quasi um Interessensausgleich sehr stark bemüht oder bemühen soll auch. Und ich finde, im Selbstverständnis der Raumplaner steckt ja sehr stark drinnen, eben zu schauen, dass quasi jeder irgendwie seinen Platz hat, natürlich in unterschiedlicher Ausformulierung, aber dass irgendwie jeder ein halbwegs Leben leben kann, das ja irgendwie auch menschenwürdig ist. Das ist schon etwas, wo man Dinge sieht, wo man sich denkt, das würden wir jetzt so nicht machen. Und was man natürlich auch sieht in anderen Kulturkreisen, ist oft die Geschwindigkeit, mit der Dinge auch umgesetzt werden, die wir nicht haben, weil wir sehr wahnsinnig lange Planungs- und Diskussionsprozesse haben. Und manchmal findet man das gut und manchmal findet man das nicht gut.
Das heißt also, Seestadt Aspern hätte man auch in der Hälfte der Zeit errichten können.
Die schwedischen Delegationen haben uns erklärt, das würden sie in 2 Jahren erledigen. Warum wir das so lange umtun?
Ja. Gut, da wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Es muss gut geplant sein, das ist auf jeden Fall klar.
Ja, aber man kann die Kritik, finde ich, schon annehmen. Es gibt schon Prozesse, die bei uns einfach sehr lange dauern. Also ich denke mal, die Lobauquerung ist ein Beispiel dafür. Jahrzehntelang gesprochen, geplant und jetzt in einer anderen Zeit angekommen. Und natürlich ist es wahnsinnig schwierig mit so langfristigen Planungsprozessen.
Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, in den nächsten Jahren wird sich hier auch noch einiges tun. Wir können natürlich Ihre Wünsche, die Sie geäußert haben, deponieren und hoffen, dass die Entscheidungswege dann vielleicht auch doch etwas kürzer werden und manche Projekte vielleicht schneller umgesetzt werden, einfach weil es auch eine gewisse Dringlichkeit hat, wie zum Beispiel die Energieversorgung, auch im Hinblick auf die Pariser Klimaziele oder die Klimaneutralität, die die Stadt Wien ja erreichen möchte, 2040. Also ich glaube, hier ist schon noch einiges zu tun. Und ich bedanke mich bei Ihnen für das Interview, für Ihre Zeit, für Ihre Einblicke und Ihre Ansätze, die Sie haben. Und ich wünsche Ihnen für Ihre künftigen Projekte alles Gute und möglichst kurze Entscheidungswege.
Vielen Dank, danke fürs Interview.